my homeland, Baden-Württemberg, we are all sitting in one boat.
Bildung, Lade, und zwar umsonst!
Wir werden uns in der gesamten Region mit den Mitteln des gewaltfreien Widerstandes zur Wehr setzen.
Das kann's ja wohl nicht sein, nein!
Fokus Südwest.
Willkommen zu Fokus Südwest, dem Nachrichten- und Infomagazin freier Radios aus dem Südwesten mit der Ausgabe vom Donnerstag, den 12. November, zusammengestellt von Fabian mit folgenden Themen. Nach der Bekanntgabe des Urteils im Heidelberger Spitzelskandal Simon Brommer. Was bleibt aufzuklären? Kündigung gegen Mitarbeiter, die bei Stopper Betriebsrat gründen wollten, rechtswidrig. Zunächst aber die Fokus Südwest Nachrichten.
Sechsköpfige Familie aus Freiburg abgeschoben. Abschiebung trennt schwangere Frau vom Vater des Kindes. Am letzten Freitag, den 6. November, wurde laut dem Freiburger Forum aktiv gegen Ausgrenzung eine sechsköpfige Familie aus einem Freiburger Flüchtlingswohnheim nach Serbien abgeschoben. Das Regierungspräsidium Karlsruhe bestätigte auf RDL-Anfrage die Abschiebung. Laut Regierungspräsidium handelt es sich um keine Sammelabschiebung. Es ist also davon auszugehen, dass die Abschiebung per Linienflug erfolgte. Nach AnwohnerInnenberichten kam die Polizei kurz vor 3 Uhr nachts mit der erheblichen Zahl von 20 bis 30 PolizistInnen sowie einem Hund auf das Gelände des Flüchtlingswohnheims. Der älteste Sohn der betroffenen Familie wurde durch die Abschiebung von seiner schwangeren Freundin getrennt. Durch die wohl verhängte Wiedereinreisesperre könnte das Kind vom Vater getrennt aufwachsen. Das Freiburger Forum aktiv gegen Ausgrenzung erklärt hierzu: Wir verurteilen die Abschiebung aufs Schärfste. Wir verurteilen die Gewalt, die Menschen mit dieser legalen Form der Deportation angetan wird. Wir verurteilen dieses Mittel, Angst unter den Flüchtlingen zu säen. Wir verurteilen die menschenverachtende Ignoranz gegenüber den Fluchtgründen der Roma, einer über Jahrhunderte ausgestoßenen und verfolgten Minderheit, deren Angehörige im Nationalsozialismus systematisch ermordet wurden. Das Freiburger Forum aktiv gegen Ausgrenzung fordert weiterhin ein humanitäres Bleiberecht für geflüchtete Roma.
Und noch eine Abschiebung aus Freiburg. Wieder wurde Familie, diesmal nach Mazedonien, abgeschoben. Nur 4 Tage nach der letzten Abschiebung aus Freiburg wurde in der Nacht von Montag auf Dienstag, den 10. November, laut Freiburger Forum aktiv gegen Ausgrenzung erneut eine Familie, diesmal nach Mazedonien, abgeschoben. Sie wohnte im neueren Flüchtlingswohnheim in der Kaiserstuhlstraße. Erneut soll es einen größeren Polizeieinsatz gegeben haben. Weitere Einzelheiten sind nicht bekannt. Die zuständige Abschiebebehörde, das Regierungspräsidium Karlsruhe, konnte oder wollte den Fall gegenüber Radio Dreieckland weder dementieren noch bestätigen. Man erklärte seinerseits allerdings, dass es am 10. November eine Abschiebung einer vierköpfigen Familie aus dem Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald per Linienflug nach Mazedonien gegeben habe.
Verwaltungsgericht Freiburg, OB-Wahl in Neuenburg muss wiederholt werden. Angesichts der knappen Wiederwahl des Neuenburger Bürgermeisters Schuster im ersten Wahlgang mit 370 Stimmen Vorsprung oder 4% der Wahlberechtigten hat die 5. Kammer des Verwaltungsgerichts Freiburg wegen eines erheblichen Wahlfehlers die Wahl für ungültig erklärt. Der Antrag kam von der unterlegenen Kandidatin Wörlin. Zitat: Als gesetzwidrige Wahlbeeinflussung stufte das Gericht einen 1,5 Seiten langen Artikel im Amtsblatt der Stadt Neuenburg ein, der dort circa 5 Wochen vor der Wahl unter dem Titel erschienen war: In Neuenburg am Rhein wird kräftig investiert. Das Gericht führte dazu aus, bei diesem Artikel handele es sich um einen vom Bürgermeister gemeinsam mit einem Journalisten verfassten und zuvor schon an anderer Stelle veröffentlichten Erfolgsbericht seiner Arbeit als Bürgermeister. Der Artikel habe eindeutig nicht nur informierenden, sondern auch den Anteil des Bürgermeisters an den Erfolgen der Stadt Neuenburg hervorhebenden und lobenden, seine Wahl empfehlenden Charakter. Zitat Ende. Das Urteil hebt eine Unbedenklichkeitsbescheinigung der Wahlprüfung des Landkreises auf. Das Urteil ist nicht rechtskräftig, da die Zulassung der Berufung binnen eines Monats noch beim Verwaltungsgerichtshof Mannheim beantragt werden kann.
Freiburg, Ex-Kreiswehrersatzamt, 6.580 Quadratmeter für Verwaltung. Kein Platz für bezahlbares Wohnen. Momentan finden im ehemaligen Kreisversatzamt in Freiburg Renovierungsarbeiten statt. Ein Gebäudeteil ist laut Bundesanstalt für Immobilienaufgaben BIMA seit April 2014 leer. Ein anderer steht seit Februar 2015 ungenutzt leer. Die gesamte Liegenschaft soll nach Eigenangabe der BIMA zukünftig ab Januar 2016 als Standort für die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben genutzt werden. Die BIMA sei bisher an 3 Standorten in Freiburg verteilt gewesen. Dies will sie nun offenbar ändern. Es stellt sich die Frage, ob die 6.580 Quadratmeter Fläche in zentraler Lage nicht auch anders genutzt werden könnten, als für einen riesigen Verwaltungsapparat, insbesondere in einer Zeit, in der Schutzsuchende auch in Freiburg in Turnhallen oder Zelten untergebracht werden, in einer Zeit, in der bezahlbarer Wohnraum in Freiburg eigentlich kaum mehr existiert. Stellt sich die Frage, ob eine solche Immobilie in Bundesbesitz, die zusätzlich über ein Außengelände von 7.300 Quadratmeter verfügt, nicht für modellhafte Projekte, die Wohnen für Flüchtlinge, Studierende, einkommensarme oder erwerbslose Personen kombinieren, um so der sozialen Spaltung der Gesellschaft entgegenzuwirken, zur Verfügung gestellt werden könnten.
Landesregierung mobilisiert 3 LehrerInnen und 19 PolizistInnen für Einsatz bei der Flüchtlingsaufnahme. Die Mobilisierung der in den letzten Jahren in Rente gegangenen MitarbeiterInnen für eine Wiederbeschäftigung im Bereich der Flüchtlingsaufnahme durch die baden-württembergische Landesregierung ist bisher ziemlich ins Leere gelaufen. Ganze 3 LehrerInnen und bezeichnenderweise 16 PolizistInnen konnten bis zum 1. Oktober aus dem Ruhestand für eine befristete Beschäftigung zurückgeholt werden. Dies geht aus der Antwort der Landesregierung auf eine Anfrage der FDP hervor. Am 1. November werden beim Regierungspräsidium Freiburg nochmal 3 PolizistInnen, die vorher in Rente waren, eingestellt. Angeschrieben waren ehemalige MitarbeiterInnen aller Ministerien und der Polizeidienststellen.
IZ3W auf Veranstaltung mit Polizei und Verfassungsschutz. Das in Freiburg beheimatete Informationszentrum Dritte Welt, IZ3W, nimmt an einer Veranstaltung unter anderem mit Polizei und Verfassungsschutz teil. Das IZ3W verortet sich im linken politischen Spektrum und bezeichnet sich selbst als ein Ort der kritischen politischen Arbeit und Treffpunkt für Initiativen, die sich mit den ungleichen globalen Verhältnissen nicht zufrieden geben. Zur Veranstaltung mit dem Titel Jugend und Salafismus heißt es im Freiburger Amtsblatt, die Veranstaltung, die von der Stadt, dem Polizeipräsidium, dem Schulamt, dem DRK, dem Informationszentrum Dritte Welt, IZ3W, dem SOS Kinderdorf und dem Regierungspräsidium ausgerichtet wird, wendet sich an alle, die mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen arbeiten und sich für das Thema interessieren. Im Zentrum der Veranstaltung stehen 5 Foren, die das Phänomen der Radikalisierung, die verschiedenen islamistischen Strömungen sowie Interventionsmöglichkeiten beleuchten. Daraufhin hieß es zum Beispiel auf der Internetplattform in die Media links unten, dass IZ3W paktiert mit dem Verfassungsschutz. Hingewiesen wurde dort auf das AKUBITZ, das Alternative Kultur- und Bildungszentrum aus Pirna, das 2010 den mit 10.000 Euro dotierten sächsischen Förderpreis für Demokratie aus Protest gegen die sogenannte Extremismusklausel ablehnte. Diese Klausel propagiert das Hufeisenmodell der Gesellschaft, wonach die Mitte frei von ausgrenzenden Gedankengut ist, nur die extremen Ränder der Gesellschaft das Problem seien, rechts wie links de facto dasselbe seien. Die Extremismusklausel, die Versicherung, nicht mit vermeintlich extremistischen Gruppen zusammenzuarbeiten, mussten in der Vergangenheit Initiativen unterschreiben, die Gelder aus dem Programm Toleranz fördern, Kompetenz stärken erhalten wollten. Das Freiburger IZ3W koordiniert nun für Freiburg das Nachfolgeprogramm Demokratie leben, aktiv gegen Rechtsextremismus, Gewalt und Menschenfeindlichkeit. Zur Kritik an der Mitwirkung an der Veranstaltung Jugend und Salafismus veröffentlichte nun das IZ3W eine Stellungnahme. Das Amt für Kinder, Jugend und Familie habe alle Organisationen, aus deren Referentin teilnehmen, als Mitveranstalter aufgeführt. Das IZ3W erklärt nun, es habe versäumt, das Amt aufzufordern, das IZ3W von dieser Liste der Mitveranstalter zu streichen. Man sei kein Mitveranstalter dieser Veranstaltung, sondern eine organisatorisch unabhängige Stimme der Solidaritätsbewegung, die unter anderem scharfe Kritik am institutionellen und staatlichen Rassismus äußert. Wir wissen, so das IZ3W, dass das Regierungspräsidium eine Abschiebebehörde ist. Wir wissen, dass der Verfassungsschutz nicht nur in Sachen NSU ein Teil des Problems ist. Und wir wissen um die rassistischen Praxen von LKA und anderen Polizeibehörden, wie beispielsweise Racial Profiling. Eine politische Kooperation mit diesen staatlichen Institutionen haben wir bisher immer ausgeschlossen und werden dies auch künftig tun. Trotzdem verteidigt das IZ3W in einer Zeit, in der andere Linke besonders nach dem NSU die Auflösung des Inlandsgeheimdienstes fordern, sich an der Veranstaltung mit diesen Repressionsbehörden zu beteiligen. Zitat IZ3W: Wozu wir aber schon stehen, ist die Entsendung eines Referenten zu einer Fachtagung über ein auch aus unserer Sicht drängendes Problem wie Jugend und Salafismus. Dass dort auch Leute vom VS und dem LKA referieren, nehmen wir hin. Wenn auch nicht gerne, doch um ein Gegengewicht zu genau deren sicherheitspolitischen Positionen zu bilden, kann die Teilnahme sinnvoll sein. Ob das wirklich so ist, wissen wir erst hinterher. Und wir werden die konkreten Erfahrungen auswerten. Wir sind gespannt. Wie nach der Verhandlung vor dem Verwaltungsgericht Karlsruhe am 26. August allgemein erwartet worden war, erklärte das Gericht den Einsatz des verdeckten LKA-Ermittlers Simon Brommer in Heidelberg in seinem letzte Woche bekannt gewordenen Urteil für rechtswidrig. Nicht nur der Einsatz gegen die Zielperson, sondern auch gegen die anderen 6 NebenklägerInnen war rechtswidrig. Wir sprachen mit Dandl vom AK Spitzelklage und Zielperson des Polizeispitzels Simon Brommer. Gab es im schriftlichen Urteil noch irgendwelche Überraschungen oder habt ihr das so erwartet und seid zufrieden?
Also wir haben es in der Tendenz natürlich so erwartet, aber in dieser Deutlichkeit nicht, weil das Verwaltungsgericht Karlsruhe hat den Einsatz eines verdeckten Ermittlers im Zeitraum zwischen November 2009 und Dezember 2010 für formal und materiell rechtswidrig erklärt. Das ging natürlich letzten Endes sogar noch weit darüber hinaus, was wir schon erwartet hatten. Formal heißt nämlich, dass der Paragraph 22 des Polizeigesetzes, der da in Anschlag gebracht wurde, zur Begründung der Einsatzanordnung durch die Polizeidirektion Heidelberg, dass der nicht hätte greifen dürfen. Der sieht nämlich Einsätze solcher Art vor zur vorbeugenden Bekämpfung von Straftaten mit erheblicher Bedeutung. Und das konnte das Gericht gar nicht nachvollziehen, also warum Simon Brommer dann letzten Endes auf mich als Zielperson angesetzt war. Und das Zweite, das Materielle, bezieht sich eben auf die Gewaltbereitschaft der antifaschistischen Initiative Heidelberg, zu der ich mich zähle. Auch da folgte das Gericht nicht den Mutmaßungen der Polizeidirektion Heidelberg und hat gesagt, also da kann keine Gewaltbereitschaft herausgelesen werden aus dem, was diese Gruppe macht. Und daraus wiederum folgert wiederum materiell, dass auch in Zukunft nicht damit zu rechnen ist, dass von dieser Gruppe Straftaten mit erheblicher Bedeutung ausgehen werden.
Noch bis zum 27. November hat das baden-württembergische Innenministerium jetzt Zeit, um möglicherweise Rechtsmittel gegen das Urteil einzulegen. Eine Sprecherin des Innenministeriums ließ gegenüber Radio Dreieckland jetzt durchblicken, dass diese Überlegungsfrist auch vollumfänglich in Anspruch genommen werden wird. Was erwartet ihr? Wird das Innenministerium Rechtsmittel einlegen?
Also wir rechnen nicht damit, dass das Innenministerium Rechtsmittel einlegen wird, weil es ja letzten Endes auch aus ihrer Perspektive, und da sind wir bei den Wermutstropfen der ganzen Geschichte, nicht so schlecht gelaufen ist. Also sie müssen nämlich jetzt letzten Endes für die umfassende Aufklärung des gesamten Falls gar nichts mehr tun. Also sie müssen zum Beispiel die Einsatzberichte Simon Brommers nicht vorlegen. Simon Brommer muss nirgends angehört oder gehört werden oder verhört werden. Es wird nicht bekannt gemacht werden können, ob es noch weitere verdeckte Ermittlerinnen gab, die auch im Übrigen das Gericht in Karlsruhe vermutet, dass es eben doch mehr als einen eingesetzten verdeckten Ermittler gab. Aus ihrer Perspektive ist es letzten Endes gar nicht so schlecht gelaufen, bis auf den Aspekt der Publicity. Sie haben natürlich eine relativ schlechte Publicity durch den Fall bekommen. Aber ansonsten für die Aufklärung müssen sie jetzt nichts mehr tun.
Im Gericht wurde ja zumindest erklärt, dass es in Heidelberg keinen weiteren verdeckten Ermittlereinsatz gab. Du sagst jetzt, das Gericht geht davon aus, dass es noch weitere verdeckte Ermittlereinsätze gegeben hat, vielleicht in anderen Städten. Woraus schließt du das?
Ja, das Gericht war äußerst unzufrieden mit der Tatsache, dass noch nicht einmal der Realname des eingesetzten Polizeibeamten in der Einsatzanordnung genannt wurde. Also da taucht auf allen Seiten der Einsatzanordnung, die ja vom leitenden Kriminaldirektor Bernd Fuchs in Heidelberg von der Polizeidirektion aus verfasst wurde und unterzeichnet wurde, da taucht nirgends der Name Simon Brommer auf. Und sie haben natürlich auch bemerkt, was wir ja immer wieder auch in die Öffentlichkeit lanciert hatten, dass da an einigen Stellen, und das kann kein grammatikalischer Fehler sein, da ist eben auch in der Einsatzanordnung schon im Plural von verdeckten Ermittlern die Rede. Und das hat natürlich das Gericht auch mokiert und hat gesagt, also wir können aus dieser Einsatzanordnung, die uns ja auch nur geschwärzt und verstümmelt vorliegt, weder herauslesen, wie die eingesetzten Polizeibeamten hießen, weder ob es noch mehr verdeckte Ermittlerinnen gab und weder ob vielleicht noch andere Dienste, zum Beispiel der Inlandsgeheimdienst, mit in die Sache involviert waren. Und da gehen sie im Urteil doch sehr weit. Und deshalb gehen wir nach wie vor davon aus, dass es entweder zur gleichen Zeit parallel oder versetzt, ein bisschen vorher oder ein bisschen nachher, auch in anderen Städten wie Freiburg und Stuttgart verdeckte Ermittlerinnen gegeben hat.
Das Spitzelthema ist ja nicht zuletzt auch durch die aktuellen Vorgänge in Hamburg auf der Tagesordnung. Dort wurden Iris Plate und Maria Böhmischen als verdeckte Ermittlerin enttarnt. Letzte Woche befasste sich der Hamburger Innenausschuss mit den Fällen. Das Freie Senderkombinat klagt gegen den Einsatz von Iris Plate, die auch beim FSK mitgewirkt hatte. Auch in Heidelberg war unter anderem ein Journalist von Simon Brommer bespitzelt worden. Auch er hat erfolgreich geklagt. Neben dem massiven Eingriff in die Privatsphäre gab es also auch jeweils massive Eingriffe in die Pressefreiheit. Siehst du weitere Parallelen zwischen den Fällen in Hamburg und in Heidelberg?
Na, das ist ja der positivste Aspekt oder eigentlich der für die Zukunft auch von Bedeutung seiende Aspekt dieses Urteils, dass er eine bundesweit positive politische Strahlkraft, Symbolkraft haben wird, dass sich alle von verdeckten Ermittlungen betroffene Personen, sollten sie denn schließlich herausfinden, dass verdeckte Ermittlungen gegen sie gelaufen sind und dass verdeckte Ermittlerinnen eingesetzt waren, sich immer auf dieses Urteil werden beziehen können. Und in unserem Fall ist das natürlich von äußerstem Vorteil, wenn sich auf dieses Urteil bezogen wird. Und was den Hamburger Fall für uns natürlich auch nochmal interessant macht, ist da die Verletzung des Trennungsgebots. Also dieser Aspekt, den wir hier in
zwischen Geheimdiensten und der Polizei.
Genau, zwischen Geheimdienst und Polizei, den wir hier noch nicht in Baden-Württemberg oder in Heidelberg zumindest noch nicht nachweisen konnten. Aber in Hamburg ist ja mittlerweile klar, ist auch von den Behörden eingeräumt worden, dass Berichte zumindest von Iris Blatt und wahrscheinlich auch von Maria Böhmischen automatisch in Anführungszeichen auch an den Inlandsgeheimdienst weitergeleitet wurden. Und wir gehen natürlich in Baden-Württemberg auch davon aus, weil auch die Informationen, die die Polizei hatte, um überhaupt so einen Einsatz zu fahren, die kamen ja auch schon teilweise vom Verfassungsschutz. Und dann gehen wir auch davon aus, dass die Datensätze, die Brommer angelegt hatte, auch beim Verfassungsschutz gelandet sein können. Und das wäre natürlich ein weiterer Skandal.
Ich hatte es gesagt, in Hamburg hat sich der Innenausschuss mit den Spitzelfällen befasst. Hier in Baden-Württemberg ist das Thema Simon Brommer schon lange nicht mehr Teil der parteipolitischen Diskussionen. Fehlt hier der Aufklärungswille, um auch der Frage nachzugehen, ob vielleicht noch weitere verdeckte Ermittlerinnen irgendwo in Baden-Württemberg tätig sind oder waren?
Also der fehlt eindeutig, das bekräftigen wir auch. Wir haben es hier tatsächlich mit einer grün-roten Blockadepolitik in Sachen Aufklärung zu tun, und zwar auf allen Ebenen. Also das betrifft ja nicht nur unseren Fall, das betrifft ja auch anders gelagerte Fälle. Die Regierung ist nicht willens und auch die Parteien, allen voran SPD und Grüne, sind nicht willens, einen Demokratisierungsprozess zum Beispiel im Polizeiapparat überhaupt auch nur in die Gedankenwelt zu setzen. Sie sind davon überzeugt, dass das so, wie es immer gelaufen ist, in Baden-Württemberg auch weiterhin so laufen soll. Sie haben ja sogar, und das war eine direkte Folge unserer Klage, das Polizeigesetz ja nochmal unter grün-roter Ägide verschärft und haben jetzt Einsätze von verdeckten Ermittlerinnen sogar noch erleichtert, im Gegensatz zu dem Entwurf, den es vorher gab. Und das ist natürlich schon ein Schlag ins Gesicht aller Menschen, die von Einschnitten in ihre Persönlichkeits- und Grundrechte betroffen sind, dass jetzt solche Sachen noch leichter durchgesetzt werden können auf Polizeiebene. Also wie gesagt, es ist nicht nur eine Blockadepolitik, sondern sie verschärfen sogar und erleichtern sogar die Möglichkeiten für verdeckte Ermittlungen.
Nicht ganz Einigkeit herrschte nach der Verhandlung, ob es sinnvoll sein könnte, zu versuchen, zivilrechtlich Schadensersatz wegen unrechtmäßiger Bespitzelung einzuklagen. Seid ihr da weiter im Überlegungsprozess?
Ja, das haben wir mit unserem Anwalt eingehend besprochen. Die Hürden für Schadensersatzklagen sind sehr hoch. Also da muss auch tatsächlich eine attestierbare psychische Deformierung zum Beispiel vorliegen oder die Menschen müssen physisch angegriffen worden sein von dem eingesetzten Ermittler und müssen diese Angriffe dann auch irgendwie sich von einem Arzt oder einer Ärztin haben attestieren lassen. Und das liegt bei uns alles nicht vor. Also diese Schadensersatzklageberechtigungen, die sind sehr hoch angelegt. Was wir allerdings trotzdem machen können, das wären aber dann wiederum anders gelagert, also juristisch anders gelagerte Präzedenzfälle. Wir könnten nochmal das Polizeigesetz angehen und wir können vor allem nochmal diesen Paragraph 99 der Verwaltungsgerichtsordnung, der ja diese Sperrerklärung regelt, den auch nochmal angreifen und attackieren, weil der unseres Erachtens verfassungswidrig ist, weil der er ermächtigt eine Person, in unserem Falle den Innenminister, also den obersten Dienstherren aller Polizeien in Baden-Württemberg dazu, eine Sperrerklärung über eine Akte zu verhängen, von der er ausgeht, dass sie geheimhaltungsbedürftig sei. Und das kann ja nicht sein. Also eine Polizei hat offen zu arbeiten und muss dann, wenn sie solche Einsätze gefahren haben, die auch noch rechtswidrig sind, zumindest offenlegen, was da passiert ist. Und da kann nicht ein einzelner Mensch, ein Innenminister sagen, nee, will er nicht und unterzeichnet dann eine Sperrerklärung und dann ist alles gut. Also so kann das tatsächlich nicht sein in einer demokratisch verfassten Gesellschaft. Und da müssen wir gucken, ob wir da nochmal ein bisschen mehr machen.
Heißt vielleicht abschließend, ich entnehme jetzt deine Ausführungen, dass die Arbeit des AK-Spitzelklages, auch wenn das Innenministerium keine Rechtsmittel mehr einlegt, nicht beendet ist?
Nee, die wird definitiv nicht beendet sein. Also wir gelten jetzt natürlich als Spezialistinnen im Thema staatliche Überwachung und es kommen immer noch relativ viele Anfragen ein, Menschen, die betroffen sind auf unterschiedliche Art und Weise von solchen Einsätzen, die fragen uns und wir machen ihnen Mut, dass sich Menschen, die von solchen polizeilichen Maßnahmen betroffen sind, zur Wehr setzen können, zumindest auf juristischem Wege und dass dabei auch positive Urteile herauskommen können, wie in unserem Fall. Und das ist natürlich für alle gut, zu denen wir solidarisch sind und die zu uns solidarisch waren in den letzten 5 Jahren.
Soweit Dandl vom AK-Spitzelklage und Zielperson des Polizeispitzels Simon Brommer, eine Woche nachdem das schriftliche Urteil des Verwaltungsgerichts Karlsruhe jetzt vorliegt und umfassend den Spitzeleinsatz von Simon Brommer als rechtswidrig beurteilt hat. Die Firma Stopper Anlagebau aus Aachen hat sich lange gegen einen Betriebsrat gewehrt. 3 Beschäftigte waren entlassen worden, als sie sich für einen Betriebsrat engagiert hatten. Inzwischen hat Stopper einen Betriebsrat. Nun ging es um die Rechtsmäßigkeit der Kündigung. Am Dienstag verkündete die Außenstelle Offenburg des Freiburger Arbeitsgerichts die Entscheidung zur Klage der ehemaligen Stopper-Beschäftigten. Wolfgang Gundel, Pressesprecher des Arbeitsgerichts Freiburg, teilte mit, dass als Folge einer unwirksamen Kündigung nach der Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts dem Weiterbeschäftigungsantrag stattzugeben ist. RDL sprach am Mittwoch mit dem Fachanwalt für Arbeitsrecht Kurt Höllwart und fragte ihn zunächst, was denn da nun genau entschieden wurde.
Gestern ist das Urteil verkündet worden. Die Verhandlung dazu hat schon vor einiger Zeit stattgefunden. Die Verkündung wurde dann von der Richterin verschoben, weil noch eine Zwischenberatung stattfinden musste mit den ehrenamtlichen Richtern. Gestern kam also die Entscheidung. Die Klagen, die wir für drei dieser wegen der beabsichtigten Gründung eines Betriebsrats gekündigten Arbeitnehmer erhoben haben, sind alle erfolgreich gewesen. Also die Kündigungen sind vom Arbeitsgericht für unwirksam erklärt worden. Die Firma wurde zur Weiterbeschäftigung dieser Arbeitnehmer verurteilt. Es wurden die Löhne, die mittlerweile aufgelaufen sind, ausgeurteilt. Also die müssen jetzt nachzahlen bis zum heutigen Tage. Und was ganz wichtig ist, die Firma wurde zur Zahlung eines immateriellen Schadenersatzanspruchs, also Schmerzensgeld, kann man vereinfacht dazu sagen, verurteilt. Und zwar für jeden der Arbeitnehmer in Höhe von 6.000 Euro.
Das klingt erstmal gut, ist auch sicherlich gut. Auf der anderen Seite hat man natürlich ein bisschen Bauchweh. Das heißt, wenn ich mir vorstelle, ich gehe in eine Firma rein, die mich nicht haben wollte, ich sitze da irgendwo auf einem Stuhl und kann jederzeit gefeuert werden, sobald ich irgendwie nur die silbernen Löffel anschaue, die muss ich nicht mehr klauen.
Ja gut, da muss man jetzt mal abwarten. Also für die Betroffenen war das jetzt eine ganz wichtige Etappenentscheidung, weil das ging den Leuten vor allem darum, dass durch die Arbeitsgerichtsbarkeit klargestellt wird, dass das, was dort versucht worden ist, nämlich Leute, die Betriebsräte bilden wollen, einfach rauszuhauen, koste es, was es wolle, dass das eben von der Arbeitsgerichtsbarkeit nicht mitgespielt wird und dass da ein Riegel vorgeschoben wurde. Und wie es weitergeht, wird man jetzt sehen. Vielleicht wird man auch in Ruhe jetzt mit der Firma über vernünftige andere Lösungen, auch über eine Beendigung verhandeln können. Das muss man jetzt einfach abwarten.
Der Hintergrund der ganzen Geschichte ist natürlich, dass Firmen es nicht so gerne sehen, wenn sich Betriebsräte bilden. Stimmt das so oder stimmt das eher weniger?
Man kann das so allgemein nicht sagen. Viele Firmen sind vielleicht auch nach anfänglichen Schwierigkeiten mittlerweile froh, dass sie einen Betriebsrat haben, weil auch für die Unternehmen manches mit einem Betriebsrat leichter geht. Andere, wie jetzt im Fall der Firma Stopa, wo sehr persönliche Umstände der Geschäftsführung eine Rolle spielen, haben das vehement bekämpft. Mittlerweile haben sie trotzdem einen Betriebsrat. Es wurde einer gewählt, über dessen Qualität man dann später mal urteilen wird müssen. Also das ist ganz unterschiedlich. Es gibt immer wieder Fälle, wie jetzt bei der Firma Stopa, wo mit Brachialgewalt die Gründung von solchen Betriebsräten versucht wird zu verhindern.
Ja. Aber Sie haben auf der anderen Seite gesagt, Etappensieg, sprich man muss befürchten, nachdem es immer wieder Etappen gegeben hat in der ganzen Auseinandersetzung, dass es weitergehen könnte. Wo kann es jetzt weitergehen? Auf der einen Seite natürlich in der Firma Stopper selber, aber die Gewerkschaft hat ja auch noch eine Rolle gespielt. Wird die Gewerkschaft versuchen, hier weitere befriedigende oder Nachsorgemaßnahmen zu unternehmen?
Also das eine ist, das Urteil ist nicht rechtskräftig, das ist eine erstinstanzliche Entscheidung, die von der Firma in der Berufung angegriffen werden kann zum Landesarbeitsgericht. Das wurde gestern wohl auch schon vom Prokuristen der Firma, von Herrn Börsig, angekündigt. Wir von uns aus werden wohl nicht in Berufung gehen, da gibt es auch gar keinen Anlass dazu. Das muss man abwarten. Und das Zweite ist, dass parallel ja noch läuft ein Strafverfahren gegen den Geschäftsführer und gegen den Prokuristen des Unternehmens wegen Behinderung der Betriebsratsarbeit und Nötigung. Und dort wurde von der Staatsanwaltschaft ein Strafbefehl beantragt gegen die Betroffenen. Den neuesten Stand habe ich noch nicht. Ob der vom Amtsgericht schon erlassen wurde oder nicht, weiß ich nicht. Aber jedenfalls liegt ein Strafbefehlsantrag vor. Und in Bezug auf dieses Strafverfahren spielt jetzt die arbeitsrechtliche Entscheidung des Arbeitsrechts sicher auch eine große Rolle.
Das heißt, uns bleibt wohl der Streit bei der Stopper erhalten.
Ich weiß es nicht, ich bin kein Hellseher, aber man muss davon ausgehen, dass die Firma in Berufung gehen wird, sodass die arbeitsgerichtliche Auseinandersetzung in eine zweite Runde geht, wobei nach der Entscheidung ich umso gelassener bin, wie das ausgehen wird.
Dann danke ich mal hier Kurt Höllwart für diese Auskunft.
Bitteschön.
Merci.
Das war's mit Fokus Südwest, dem Nachrichten- und Infomagazin Freie Radios aus dem Südwesten mit der Ausgabe vom Donnerstag, den 12. November. Verantwortlich für die Sendung war der Fabian und die GEMA-freie Musik der Sendung stammte von Balkan Balagan. Tschüss und auf Wiederhören.